Willkommen zum 52. Eisbrecher, einem Eishockey-Podcast von Tamedia. Wir haben heute eine Premiere. Heute gibt es den ersten Eisbrecher nämlich auf Hochdeutsch. Mein Gast ist ein zweifacher B-Meister-Aufstiegstrainer, zunächst mit Rapperswil und vor einem Jahr mit Kloten. Er hat zudem den EHC in dieser Saison überraschend ins Pre-Playoff geführt und damit eine der wohl besten Hockey-Stories in diesem Jahr geschrieben. Willkommen, Jeff Tomlinson. Danke, dass du mitmachst beim Eisbrecher.
Ja, gerne, danke.
Auch für uns ist es eine Premiere. Ich glaube, wir haben noch nie wirklich Deutsch miteinander gesprochen.
Nee, das stimmt. Das
mal schauen, wie das herauskommt.
Ja, genau, ob du mich verstehst.
Ja, und du mich. Nein, ein Vorteil ist ja, du hast ja jahrelang in Deutschland nicht nur gespielt, sondern auch gearbeitet, gecoacht und dir dort auch einen Namen gemacht. Also wir können jetzt den Eisbecher auch für die deutschen Eishockey-Fans anbieten und dann verstehen die auch ausnahmsweise mal alles.
Ja, genau.
Eigentlich bin ich eher zu Gast bei dir, nicht du bei mir. Wir sind nämlich in Kloten und zwar in der Wohnung deines finnischen Spielers. Was habe ich mir gerade gesagt?
Peltonen.
Bei Peltonen, nicht bei Aaltonen, sondern bei
Peltonen. Ja, es ist nicht mehr seine, aber
er war hier.
Der hat hier gelebt, ja.
Okay, wie kommst du dazu, dass du jetzt hier bist?
Ja, ich bin hier für 4-5 Tage, hat ein paar Sachen zu erledigen und statt in einem Hotel dachte ich, okay, bin ich in einer Wohnung, wo ich ein bisschen was kochen kann, obwohl ich nicht koche. Aber ich konnte theoretisch.
Okay, es geht aber nachher in ein Restaurant.
Genau.
Wir haben ja diverse Themen zum drüber reden. Fangen wir mit dieser Saison an, die ist zwar noch nicht fertig für zwei Teams, der Final startet morgen. Der EHC Kloten aber, der als Aufsteiger in die Playoffs stürmt und dort auch trotz Ausscheiden den SC Bern ziemlich gefordert hat. Ich glaube, wir können über diese ganze Saison reden. Wie war diese Cinderella-Saison möglich?
Ja, das war. Wir hatten verschiedene Teile in dieser Saison. Es hat nicht so gut angefangen. Und dann haben wir irgendwann mal die Kurve gekriegt und haben gelernt, wie man in dieser Liga spielt. Und vor diesem Zeitpunkt war es schon sehr hart für uns. Wir haben viel gelernt in dieser Phase leider und hat ein bisschen wehgetan. Aber es war im Großen und Ganzen eine Überraschung, dass wir in die Pre-Playoffs gekommen sind, dass wir haben mehr Mannschaften hinter uns gelassen, als viele gedacht haben, auch die Experten. Und so, ich glaube, wir sind zufrieden mit der Saison insgesamt.
Du hast den Anfang erwähnt, es waren ja nicht nur die Niederlagen. Ihr habt auswärts eine Klatsche um die andere kassiert. Da waren 9-1 drunter, 8-0, also so richtig heftige Sachen. Umso erstaunlicher war von der Außenbetrachtung her dieser Turnaround, dass ihr nachher nicht nur hoch verloren habt, sondern angefangen habt zu gewinnen. Gab es da so einen Schlüsselmoment?
Ja, der Schlüsselmoment war auf jeden Fall in Biel. Wir haben dort auch hoch verloren und es hat uns oder viel von uns gereicht. Wir müssten eine Lösung finden. Wir haben viel in der Garderobe nach dem Spiel besprochen, haben uns da eingeschlossen und zusammengeraubt und haben ein paar Themen angesprochen und als Staff, wir haben auch gesagt, momentan, wir haben nicht die Antwort, aber wir finden das. Wir hatten am nächsten Tag einen Tag frei gehabt und der Coaching-Staff haben wir nochmal darüber gesprochen und haben gesagt, okay, wir schulden diesen Spielen jetzt eine Antwort, auf wie es besser werden kann und wir haben mal ein paar Änderungen gemacht im System und Spielweise, Art und Weise. Und das hat die Spieler ein bisschen Sicherheit gegeben. Und die waren auch so satt von diesen Niederlagen und auch Hochniederlagen. Und wie gesagt, die Art und Weise, wie wir verloren haben. Und die haben das abgekauft. Und dann ging es wirklich viel besser auf jeden Fall.
Also es war wirklich auch eine Hockey-related Sache. Also ihr habt anders angefangen zu spielen.
Ja, wir haben viel Erfolg gehabt in der B. Und wir haben kann nicht sagen, wie viele Siege, aber das war schon sehr viel. Es war kaum, dass wir verloren haben. Und dadurch, man kriegt eine, vielleicht eine viel zu gesundes Selbstvertrauen und denkt, ah ja, es geht auch weiter so, weil wir haben ja auch in der Preseason gegen A-Mannschaften gespielt aus der National League und wir haben denen auch geschlagen. So, wir haben gedacht, ah, so die Fat Cats und wir kommen rein von der B und wir werden auch die Leute schlagen da oben. Und völlig, völlig falsche Gedanken. Und wir haben mal B-Eishockey gespielt. Wir haben zu viel, waren zu offen, zu viel abgegeben, zu viel unser Torwart am Stich gelassen und wir müssen so ein mehr matures Eishockey lernen und nicht nur ja, Halligalli Eishockey spielen. Und die Jungs haben das aber richtig hingenommen, ernst genommen und dann haben wir eine sehr gute Phase gehabt und habe gelernt, in so Männer-Eishockey zu spielen quasi.
Was ja für mich wirklich erstaunlich ist, es ist ja, man würde jetzt meinen im ersten Moment, okay, ihr stellt um, ihr spielt jetzt nur noch destruktiv, versucht die Spiele 1-0, 2-1 zu gewinnen, Puck rausschießen. Aber das war ja nicht der Fall. Ihr habt ja auch nachher eigentlich aktives Eishockey gespielt. Das
Ja,
war nicht typisch für einen Aufsteiger.
wir haben gesagt, okay, wir wollen nicht da immer passiv sein. Also waren so Momente, wo man lesen müsste, was Situationen so. Aber wir wollten weiter aggressives Eishockey spielen, weil das ist, ich fand, das war, oder ich wollte, dass es unser DNA sein wird, aggressiv, aber auch schlau. So, und das zusammenzubringen und eher mehr zu lesen. Und das hat viele Spieler gut gepasst, aber auch einer der anderen nicht so gut gepasst. So, die hatten eher Mühe mit dem Lesen und nicht nur durch den Band und so. Und, aber das, ich glaube, unser Torwart war sehr happy, dass wir ein anderes Eishockey-Spiel anbieten könnten.
Ich kann mich noch an einen Moment in der Saison erinnern, als wir uns auch mal getroffen hatten. Und das war eigentlich schon in der Phase, als ihr bessere Resultate hattet, ganz am Anfang. Aber ihr hattet eine schwere Phase mit sehr vielen verletzten Verteidigern, glaube ich. Und dann war dieses Spiel gegen Oshawa. Ich habe dir dort gesagt, das war wahrscheinlich das schlechteste National League-Spiel, wahrscheinlich jetzt schon, auch wenn wir den Rest der Saison noch nicht kennen. Und da hast du mir auch von diesem Clinch erzählt. Einerseits all diese Spieler, die fehlen. Andererseits, du möchtest ja trotzdem gegen Oshawa zu Hause gewinnen, aber du musst irgendwie akzeptieren, es geht vielleicht spielerisch einfach nicht mehr. Ich darf jetzt nicht zu hart sein. Wie
Ja.
war diese Phase für dich? Wie musstest du dich dort anpassen?
Ja, ich glaube, das ist die Kunst von alles. Es ist eher vom Staff her, dass wir die Situation auch lesen. Wir müssen auch das Spiel lesen. Und da meine ich das Spiel außerhalb vom Eishockey und ehrlich sein miteinander. Und wir müssen auch akzeptieren, mal, okay, da müssen wir eher das Spiel, ja, eher nicht so schön gestalten oder eher kämpferische Sieg einfahren oder Punkte einfahren als vielleicht normal, wenn alle gesund sind und wir haben alle so eine, ich sag mal so, von Spieler her eine stärkere Aufstellung. Und das, ja, man muss einfach einen Weg finden und das war eine Phase, wo wir müssen es irgendwie ugly machen ab und zu.
Du hast mir doch noch erzählt, eigentlich wolltest du in die Garderobe und loslassen, aber hast dir gedacht, nein, ich kann das nicht.
Ja, ich muss mich auch manchmal bremsen und mit mir selber diese Selbstgespräche führen und sagen, okay, so Auszeit nehmen, was braucht das Team jetzt momentan? Und es ist nicht immer, die brauchen nicht immer Scheiß. Die geben ihre Besten. Und wenn die ihre Besten nicht geben, dann ist es eine andere Situation vielleicht. Aber wie gesagt, wir als Coaches, wir müssen auch das Spiel lesen und Situation lesen und auch manchmal nicht da reingehen und laut werden und eher einen anderen Weg finden. Und das war so eine Situation, glaube ich, wo ich vielleicht ein bisschen emotionaler sein wollte, aber das hat auch nichts gebracht in dieser Situation.
Ihr habt das Spiel ja übrigens ja gewonnen. Ihr habt kurz vor Schluss ausgeglichen und, glaube ich, Shootout nachher 4 zu
Genau.
3 gewonnen. Also,
Ja,
es
ja.
gab sogar 2 Punkte aus
Hey,
diesem
ist
Spiel. Ganz
aufgegangen, ja,
spannend.
aufgegangen.
Die Saison ist vorbei. Schuhklotten, wir haben es erwähnt. Ihr kamt ins Pre-Playoff, habt SC Bern in ein drittes Spiel gebracht. Für dich endet hier auch die Trainertätigkeit. Du trittst mit nur 52 Jahren zurück, aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Bleibst aber beim EHC Kloten in einer Beraterrolle. Ich denke, um diese ganze Geschichte zu verstehen, auch für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die deine Geschichte nicht so gut kennen, müssen wir fast mehrere Jahre zurückgehen und aufzeigen, wie es eigentlich so weit kam. Und können wir den Start vielleicht setzen vor rund 25 Jahren, was du noch Spieler warst, als du die Diagnose Zystennieren erhalten hast? Dort hat eigentlich alles begonnen.
Ja, das war sehr interessant. Ich habe damals in Großbritannien gespielt. Ich war kurz vor ein OP an meinen Finger. Und die wollten meine ganze Körper checken und Organ checken, ob ich überhaupt diese OP überstanden könnte. Und ein Arzt ist zu mir gekommen und hat mir mitgeteilt, dass ich viele Zysten auf den Nieren habe und ob ich das wusste. Ich habe ihm gesagt, nein, das wusste ich nicht. Er sagte, ja, mach dir keine großen Sorgen, aber sollst es irgendwann mal Augen drauf halten und irgendwann mal checken und mal gucken, ob das alles okay noch ist. Und ich habe mich damals wirklich nicht, ich dachte, okay, alles klar, so, nicht schlimm. Aber
also es ging dir ja nicht schlecht oder so?
Nein, ich habe es gar nicht gemerkt. Wenn dieser Arzt mir nicht gesagt hätte, dann hätte ich das nie gewusst. Und dann bin ich doch zum Arzt gegangen und er hat mir gecheckt und sagt, ja, wir müssen schon ein bisschen aufpassen, gucken. Und dann haben die mir gesagt, dass es eher, ich habe das bestimmt von einer vererbt oder wie geerbt. Oder?
Ja.
Und dann habe ich meine Eltern gefragt, ob die auch mal sich checken lassen können. Und meine Mutter hat sich bestätigt, dass sie was hat. Und sie war auch in Behandlung und hatte auch einen Nierentransplant gehabt. Und meine Mutter hat mir was Schönes geschenkt, aber auch schlechte Nieren.
Das Ganze wurde ja öffentlich 2019, als du auch einen Nierentransplant gebraucht hast. Kurz zuvor, also irgendwie hast du dich ja durchgeschlagen mit Dialysis, mit der Dialyse,
ja.
Also Blutreinigung, glaube ich, ist das korrekte deutsche Wort dafür. Aber irgendwann ging es nicht mehr.
Ja, man kann das nicht auf die Art und Weise, wie ich das gemacht hätte, es wäre nicht möglich für mich. Und dann... Ja, es war schon eine sehr harte Zeit. Diese Dialyse wünsche ich niemand. Das sind zwei verschiedene Wege. Ich habe das auch zu Hause gemacht oder wo auch immer ich war.
Also nicht im Spital, sondern...
Genau, ich habe das, so Handwechsel nennt sich das, gemacht. Und ja, war schon sehr anstrengend. Musste sehr organisiert sein, planen. Wo man ist in 4 Stunden, wo man ist in 5 Stunden, wie lange bin ich weg von zu Hause und so weiter. Es war auch Auswärtsfahrten. Ich habe diese Wechsel schon im Bus gemacht. Ich habe das in der Garderobe, im Büro, überall, wo ich war, musste ich das machen. Und das war jedes Mal ungefähr 20 bis 30 Minuten, hat es gedauert. So, ich musste schon planen. Und und dann war es so weit, dass ich... parat war für diese Transplantation war.
Ohne sind Zystennieren, glaube ich, nicht zwingend, aber können tödlich enden, wenn man den Transplant nicht macht. Ist das richtig?
Ja, wenn man nichts unternimmt, Dialysis oder etwas, dann ist das auf jeden Fall tödlich. Ich hätte auch damals schon so viel Gift im Körper. Es hat andere Auswirkungen gehabt, mit diesem Gift zu kämpfen und ja, hat andere Organe getroffen, hat mir andere Hürden im Weg gestellt und heute ja, ist es schon, ich fühle mich gut, ich fühle mich stark, aber es sind immer noch so ein paar Hürden, dass ich leider überstehen muss.
Dein Bruder Daryl wurde zu deinem Spender.
Ja,
spezielle Geschichte ist, Wie hat das eure Beziehung verändert? Standet ihr euch vorher schon auch sehr nahe oder?
Nicht wirklich. Ich habe, ich sag mal, wir waren nicht eine enge Bruderpaar, würde ich sagen. Wir waren, ja, wir haben kaum was miteinander zu tun gehabt. Wir haben auch, ja, nichts, ich sag mal, Gemeinsames unternommen oder das war mein Bruder und mehr und nicht. Und ich war sehr beeindruckt, dass der sich in diese Situation quasi geopfert hat und gesagt hat, ja, ich mag das. Und wir haben im Spital 2 Wochen zusammen in einem Zimmer verbracht und das ist mehr Zeit als gefühlte immer miteinander und konnten viel quatschen und viel, ja, es war schwierig zum Lachen, aber wir haben auch ein bisschen einander näher kennengelernt oder besser kennengelernt und war schon gut. Es hat unsere Beziehung gut getan. Wir sind heute enger zusammen, aber es ist nicht so, dass wir telefonieren oft. Ich meine, wir sehen uns vielleicht jede 2 Jahre oder so und wir freuen uns, aber es ist keine enge Beziehung. Aber es ist schon besser geworden.
Man muss ja auch sagen, du bist ja ursprünglich aus Winnipeg, Kanada. Er lebt immer noch
Er lebt immer noch
in
in Winnipeg. Ja,
Winnipeg. Also
ja.
du hast ja deinen Lebensmittelpunkt eigentlich entweder in der Schweiz oder in Düsseldorf.
Genau,
Also ihr seid auch räumlich, geografisch weit auseinander.
ja, das auch. Und mein Bruder ist nicht einer für Smalltalk, sage ich mal so. So. Es ist nicht so wie die Schwester, die mich anruft und wir quatschen 1 Stunde lang. Er ist eher ein Mann für eine kürze Unterhaltung.
Was man sicher auch sagen kann, ihr steht euch jetzt näher als die meisten Geschwister, weil du hast etwas von ihm in deinem
Ja,
Körper. Das ist
das
schon
stimmt. Ja, das
sehr
stimmt.
speziell.
Ja, es ist wirklich sehr speziell und ich bin brutal dankbar, also, dass er einen Teil von sich abgegeben hat für mich.
Du wolltest ja eigentlich, ich erinnere mich noch an unser Gespräch am Tag nach dem Aufstieg mit Kloten, eigentlich stand es mehr oder weniger fest, du hörst dann schon auf. Hast dich dann aber doch umentschieden, ich mache noch eine Saison. Diese Saison hingegen hast du schon früh kommuniziert, glaube ich, schon im Januar, oder?
Ja, es war schon
Oder?
früh, ich weiß gar
Also
nicht
ziemlich früh,
genau, aber
also
war
es war
schon
nicht jetzt kurz vor Saisonende oder
genau.
so. Das Schluss sein wird diesmal definitiv, dass es nicht mehr weitergeht. Gab es dann Schlüsselerlebnis, dass du dachtest, nee, das geht nicht mehr weiter?
Eigentlich habe ich das gedacht nach dem Aufstieg, dass es nicht weitergeht. Aber wir hatten damals, wir konnten nicht den richtigen Trainer finden für uns, der reingepasst hat und nach ein paar Gesprächen mit den Jungs in der Garderobe nach der Saison, das war mir klar, dass ich die Jungs in dieser Situation helfen wollte, weil ich wusste, dass es hart wird in der National League, das ist brutal. Und ich wollte da in dieser Situation den unterstützen. Und wenn wir nicht der Richtige gefunden hätten, ich wollte nicht nur, dass ja alibimäßig jemand kommt und das macht. Und ja, ich wurde dann überredet von ein paar Spielern und hatten auch ein schlechtes Gewissen, einfach zu sagen, hey, ja, geh, schwimm, see you later. Und so dann bin ich doch geblieben, aber ich kann das, ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Aber es geht auch nicht weiter. Und man kann das nur machen mit unglaublich vielen Helfern. Das hatte ich und ich habe mich sehr gut unterstützt gefühlt und dachte ich, okay, ich hänge noch eine Saison ran und hope for the best.
Wie sehr ist das ein Problem mit den Nierenproblemen auch, wenn du dich als Trainer, passiert das ja automatisch, aufregst, emotional wirst, Puls hochgeht, quasi nicht wirklich runterfahren kannst oder es Spezial-Effort brauchst, um irgendwann können runterzufahren?
Ja, ich merke das schon. Ich bin ein sehr emotionaler Typ und ich glaube, viele würden sagen, nein, du stehst bloß da auf der Bank und sagst gar nichts, aber das ist weit, weit, weit von der Wahrheit. Ich bin sehr emotional. Die Leute, die mich kennen, wissen es schon. Ja, ich merke es schon, wenn ich ein bisschen hitzig wird oder emotionaler wird, dass ich merke das in meinem Körper schon, weil ich muss meinen Blutdruck niedrig halten. Das ist allgemein gut für mich, weil ich merke schon den Unterschied. Und es tut mir gar nicht gut. Ich fühle mich sogar schlecht dabei. Und das ist auch ein ganz großer Grund, warum ich nicht machen kann, weitermachen kann. Das sind viele Gründe, aber das ist auf jeden Fall eine.
Wir haben das vor dem Gespräch schon extra besprochen, wie du erwähnt hast. Es gibt ja weitere Probleme, aber das ist etwas, das du nicht im Detail darüber reden möchtest, nur dass wir das
Ja,
klarstellen.
ich möchte nicht da alles. Ich meine, es ist schon sehr komplex alles. Es ist ich möchte nicht meine medizinische Akte hier auf den Tisch legen, aber das sind paar Hindernisse, die dazu führen, dass ich das nicht mehr vernünftig machen kann. Und ich find das den Spielern unfair gegenüber, langfristig gesehen. Ich finde das auch unser Staff unfair gegenüber, dass ich sage, hey, mach das und hey, könnt ihr das? Und die haben an meiner Seite sehr loyal gestanden und sehr viel, ich sag mal, von meiner Arbeit gemacht. Und die sind ein großer Grund, weil warum wir überhaupt Erfolg hatten hier. Und ich wollte nicht nur alibimäßig da sein und nur ja, als ja, Figur dastehen oder so. Ich wollte arbeiten. Und das Problem ist, wenn man das machen möchte, dann habe ich auch teilweise zu viel gemacht und dann habe ich es gemerkt. Und das ist allgemein für mich nicht die beste Rezept in meiner Situation.
Ich habe diese Saison mal mit Stefan Hedlund gesprochen, Trainer von Rapperswil-Jona. Was für ihn speziell war, als er in die Schweiz kam, er hat einen guten Punkt gebracht. In der Schweiz sei immer alles von außen zumindest, nicht vom Team aus, aber von außen, der Fokus auf den Head Coach sei extrem. Immer nur Head Coach, Head Coach, Head Coach. Man redet eigentlich kaum mal über die Assistenten, die eigentlich auch sehr wichtige Arbeiten machen. Und ich denke, wir können jetzt gerne dein Beispiel nehmen, diese Chance auch nutzen, weil Saku Martikainen, Kimmo Rintanen, Tim Bertsche, Nummer um drei zu nennen, vielleicht kannst du auch noch andere nennen,
Ja,
haben dich ja
ja.
extrem unterstützt in den letzten zwei oder vor allem in dieser letzten Saison. Wo, da können wir ja auch allgemein bleiben, aber wo waren so Momente, die eigentlich untypisch waren jetzt für einen Head Coach, wenn du gesagt hast, du mach das, mach das?
Ja, da waren also Trainingseinheiten. Ich bin auch gerne auf dem Eis mit den Jungs. Ich bin auch gerne mittendrin, weißt du, und diese Übungen zeigen und Learning. Beim Gucken, also manchmal die Jungs, wenn ich habe meine Beispiele, aber das haben die in Kimo Rinten in einer der besten in der Welt. aber ich bin immer noch, das habe ich auch gern gemacht und das konnte ich nicht mehr. Ich konnte keine Übungen zeigen oder ich habe mich begrenzt gefühlt in der Alltag vom Trainer. Ich habe es auch gemerkt, wenn es zu lange wird, weil jeder Trainer weiß, dass die Stunden, das kannst du gar nicht zählen normalerweise. Und ich konnte nicht das ganze Arbeit, ich konnte nicht so lange sitzen, ich konnte nicht mehr, diese Energie hat mir ab und zu mal gefehlt. Und die Energie, die ich noch hatte übrig, habe ich in eine Garderobe investiert. Wenn ich da reingelaufen bin, wollte ich dann frisch sein, ich wollte versuchen, ein bisschen Energie rüberbringen und da. Die Spielern das geben, zumindest, wenn ich denen nichts anderes geben könnte. Aber wie gesagt, die Assistant Coaches und die haben mich brutal geholfen. Ich meine, die haben 100% Jobs alle, aber das war eher, weißt du, 100, das war eher 120 jeweils da. Und ich wollte nicht, dass sie am Ende zum Manager gehen und sagen, hey, wir brauchen mehr Geld, wir müssen auch seinen Job machen. Ne? So. ich bin auch sehr brutal dankbar, dass ich das überhaupt machen durfte über die letzten paar Jahre und mit super Unterstützung. Sonst ist es nicht möglich. Nicht wie früher, wenn zwei Coaches da waren. Eishockey ist so komplex geworden. Wir haben Skills Coach Tony Sabo hat es auch mitgemacht. Aber früher haben wir das alles selber gemacht.
Also es gab effektiv, man kann sich so vorstellen, Momente, hast du gesagt, dass ich weiß, das wäre jetzt eigentlich Head Coach Job. Kimo, heute machst du das.
Ja, so für mehrere Gründe. Natürlich, ja. Ich habe auch viel von Kimo gelernt. Ja. Hey, ich war auch Assistant Coach. Und ich weiß, manchmal bist du einfach an der Seite und Head Coach. Ich habe Head Coaches gehabt, die mich viel machen lassen haben oder auch wenig. Und ich wollte kein Statue sein. Ich wollte auch was machen und tun und ein bisschen helfen. Und so, ich habe Kimo, Saku und die haben viel gemacht, weil die viel Ahnung haben und die haben gute Ideen. Und plus, weil ich das nicht machen könnte, wie ich früher das gemacht habe.
Musste sich Kimo auch ein bisschen verändern? Er ist wahrscheinlich eher der Typ Daryl, dein Bruder, nicht gerade Smalltalk die ganze Zeit oder täuscht der Eindruck?
Ja, ich kenne Kimo ein bisschen anders als alle anderen vielleicht. ja, Kimo ist ein Man of few words, aber was er sagt, hat wirklich Hand und Fuß. Also es ist wirklich, ich war immer wieder beeindruckt, wie der das Spiel gelesen hat. Und was viele nicht wissen über Kimo, ist, der ist einer der lustigsten Menschen, die ich überhaupt kenne. Er ist so trocken und so lustig. Manchmal sagt er Sachen und wie der Situation erlebt oder sieht und dann beschreibt, ist Wahnsinn. Es ist so lustig.
Ich habe drei erwähnt, Tim, Kimo und Saku. Was für die von Anfang an, wie haben die das aufgenommen, als sie gemerkt haben, wir müssen Jeff mir helfen? War das eine kurze Sache, um von dir ihnen das erklären zu müssen?
Ja, die haben es brutal gut hingenommen. Die wollten nur dass es gut läuft. Die wollten mich helfen. Und die haben das ganze Situation verstanden. Und ich bin sehr dankbar, weil die haben das ohne Probleme und auch gern gemacht und haben mich gefragt, hey, alles gut, brauchst du was? Oder hey, ich kann es auch übernehmen. Oder hey, ich muss auch sagen, die waren sehr loyal. Ich meine, ich habe es auch erlebt in verschiedenen Mannschaften, wo einer oder die andere hat diese Situation ausnutzen können gegen den Head Coach, na, wenn es nicht gut läuft oder so. Aber sie wollten nur, dass es gut läuft und dass es mir gut ging. Und sehr loyale, hart arbeitenden Menschen. Und darum bin ich so dankbar, weil sonst, hey, ich hätte nie die letzten zwei Jahre überstehen können ohne die beiden. Na? Und das wäre schade gewesen, weil es war eine super zwei Jahre, ein happy ending.
Ich glaube, das können wir sogar noch eine Stufe weiterbringen. Nicht nur Assistenzcoaches, Spieler auch. Gerade am Anfang, wenn es nicht läuft, dann die nicht viel Eiszeit haben, können ja sagen, ja, der tut ja gar nichts, ja, wir verlieren die ganze Zeit, was soll das?
Ja. Die haben auch die Situation verstanden. Ich war sehr ehrlich mit allen und weil ich wollte, dass die wissen, 100%, und dass die das nicht rausgetragen haben, finde ich, ich habe dem gesagt, den Bären, nach dem letzten Spiel, danke, dass ihr so loyal wart, dass ihr nie außen getragen haben, was hier abläuft und was wir machen und so. Und ich finde das eine special Gruppe, die das nie ausnutzen, weil wenn du ein paar Stinker im Team hast, dann dann hast du keine Chance. Dann bist du verloren, dann bist du weg einfach. Und im Eishockey gibt es leider zu viel von solchen Arten von Menschen. Und die hatten wir in unserem Team nicht gehabt.
Es war ja trotzdem nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, trotz eurer super Saison. Also du musstest ja auch mal harte Entscheidungen treffen. Ihr hattet ja einen riesen Kader von der Größe. Also es gab oft überzählige Spieler, die wahrscheinlich davon ausgingen, ich spiele, ich bin nicht überzählig. Also du musstest auch harte Entscheidungen treffen. Waren die noch härter in diesem Gesamtkontext, wenn du ja wusstest, ich bin auch von ihnen ein bisschen Peng, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber
ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, auf jeden Fall. Das, auf, so, mein wichtigstes Thema ist es, dass der Garderobe zusammenhält. Und das ist auch eine gefährliche Situation, wenn 5 Leute meckern und sind nicht zufrieden, weil dann kannst du nicht dahin kommen, wo du hin willst. Das Team muss zusammenbleiben. Es darf kein Kartenhaus sein oder jemand, der meckert, und, ich spiele nicht und der spielt. Und obwohl, es passiert an jedem Team, auch unser, aber die haben es in Grenzen gehalten. Wie gesagt, die haben die Situation nicht brutal ausgenutzt und die waren nicht happy darüber, aber ich habe dem erklärt, dass es diese Situation ist. Und manchmal war es so, ich hätte nichts zu meckern über den Spieler. Und ich habe ihm gesagt, er spielt vor dir und du spielst eigentlich gut, aber wir brauchen seine Art und Weise heute und darum spielst du nicht. Und ich weiß nicht, wann du wieder reinkommst. Und dann, ich glaube, wenn man ehrlich mit den Spielern umgeht und die können das respektieren, obwohl die es nicht mögen. Und die haben es wirklich, ich muss sagen, Hut ab für diese Spieler, weil die haben mal die Garderobe nicht kaputt gemacht. Und in vielen Mannschaften, das passiert auf jeden Fall.
Das wird sicher auch speziell sein für deinen Nachfolger, weil die ganze Situation entspezialisiert sich ein wenig. Aber darüber können wir später noch reden, auf dieses Thema.
Okay.
Ich dann auch zurück. Wir haben ja am Anfang auch abgemacht, wir wollen nicht den ganzen Podcast nur über deine Gesundheit sprechen.
Ja. Ja.
Darum, now for something completely different, wie Monty Python das früher so schön gesagt hat. Hast du zufällig schon mal einen Eisbecher-Podcast gehört? Darfst du ehrlich sein?
Ich habe nicht. Nein. Okay,
kein Problem.
Aber du musst mir zeigen, wie ich das hören kann.
Nee, ich fahre aus einem anderen Grund, weil ich versuche hin und wieder die Gäste mit einer Videobotschaft zu überraschen. Lasse auch andere Leute Fragen stellen.
Wow.
Und ich habe auch etwas für dich. Ich habe zwei dir nahestehende Personen gebeten, dir hier eine Frage zu stellen. Sie haben das cool gelöst. Sie haben ein gemeinsames Video gemacht. Warum muss ich dir jetzt das zeigen?
Okay.
Einen Moment.
Okay.
How's it going, Dad? Hey, it's Connor here. And Zach here. So, I know you're quite the musical connoisseur. I was wondering, what are some of your favorite Canadian bands? And I was wondering, with hockey being a full body sport, is there room for training isolated muscle groups?
Also, wir müssen unsere Hörer kurz aufklären, natürlich.
Das hat mich überrascht. Ich kenne das gar nicht, weil die haben ihren eigenen Haus.
Ah, okay.
Und ich war noch nie da.
Du warst noch gar nicht. Das ist irgendwo in Carolina.
Das ist in Carolina.
Wir haben vorher über Winnipeg gesprochen, aber du hast ja nochmal Connections, auch in die USA.
Ja.
North Carolina.
Ja, beide Jungs, die wohnen in North Carolina. Und wow. Schön
genau, das waren, das waren Connor und Zach, deine beiden erwachsenen Söhne, die eben in den USA leben. Also nicht bei deiner ersten Ehefrau. Also sie leben.
Die leben mal an ihr. Die haben beide ihren eigenen Haus.
Ah, okay.
Also die wohnen zusammen.
Okay. So, das ist in Haus. Ihrem
ja.
Haus.
Ja.
Quasi.
Okay. Ja.
Ja. Das ist ein bisschen kompliziert, wenn man nicht die ganze Installation
kennt. Ja. Genau.
Wir haben ja vor knapp 2 Jahren einen Artikel zu den beiden gemacht, weil sie doch beide spezielle Storys haben, kann man glaube ich schon so sagen.
Oh ja.
Zach ist ja Weltmeister im Seilspringen und war auch Zirkusartist.
Ja.
Connor ist euer Hochbegabter, unter anderem auch was die Musik angeht. Und er war schon mit 8 smarter als du. Und das hast du selber gesagt, also das unterstelle ich jetzt nicht.
Ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. Das war eher oder untertrieben.
Und war schon mit 5.
Ja, der war schon mit 6 vielleicht, aber ja, auf jeden Fall.
Wie haben Sie übrigens deinen Rücktritt als Coach und diese ganze Story aufgenommen?
Ich glaube, ja, die finden es auch momentan komisch. Wenn ich gefragt wird jetzt, hey, was machst du so von Leuten? Oder die werden gefragt, ja, was macht dein Vater? Und es ist auch eine Sache von Identitätskrise für mich manchmal, jetzt schon. Aber ja, ich meine, die kennen mich nicht anders oder in einer anderen Funktion als Spieler oder als Trainer. Und So von daher, das ist auch für den ja, die nächste Phase halt. Aber die sind beschäftigt mit ihrem eigenen Leben und ihrer eigenen Änderungen im Leben. So, die beschäftigen sich nicht so viel von meine Story.
Immerhin in der Hockey-Bubble bleibst du ja, also das ändert ja nicht von dem her.
Ja.
Sind Sie Hockey-Fans überhaupt?
Nein, gar
Überhaupt
nicht.
nicht, beide
Gar
nicht.
nicht, nein. Es
Okay.
ist, ja.
Kommen wir zu den Fragen und fangen wir vielleicht
Okay,
kurz
wow.
mit Zachs Frage an, weil die kann man, glaube ich, kurz und knapp beantworten. Die hat mich also sehr überrascht. Das ist sehr eine technische Frage. Wenn ich es richtig übersetze, will er wissen, ob beim Eishockey als Full-Body-Sport, also Vollkörperkontaktsport, auch isolierte Übungen für Muskeln sinnvoll sind. Also so eine Frage hatten wir noch nie im Eisbecher, in keiner der 50 Episoden, das kann ich dir sagen.
Ja, und das ist mein nicht so schlauer Sohn, würde ich sagen.
Ist das eine dumme
Nein.
Frage?
Nein, das haben wir nicht gesagt.
Nein. Also.
Ja, wir trainieren, ich sag mal, Muskeln, wir isolieren Muskeln, um vielleicht etwas zu stärken. Entweder man hat eine Schwäche, man verbessern möchte, und das sind auf jeden Fall Übungen, dass unser Krafttrainer machen mit individuellen Spielern, Verletzungen oder Defizite aufbauen.
Also die kurze Antwort wäre ja.
Ja, auf jeden Fall, Sohn, Zach.
Richten wir ihn so aus.
Ja, sag ihm Bescheid.
Die Fragen von Connor, die habe ich eher erwartet. Und wenn er das nicht gemacht hätte, dann hätte ich es selber thematisiert. Du seist ein Musik-Connoisseur, schönes
Ja,
Wort.
Connoisseur ist auch wieder übertrieben, aber ja, ich
Er
genieße
wollte das so
Musik.
sagen,
Ja,
sehr schön.
genau.
Welche kanadischen Bands magst du am besten? Ich habe nachher noch Kontakt gehabt mit Connor. Wir haben beide eine Vermutung, dass
Okay.
etwas wird drin sein. Jetzt bin ich gespannt, ob wir beide recht haben.
Okay. Ich mag den Tragically Hip, auf jeden Fall.
Okay, das ist, glaube ich, die Hockey-kanadische Band, die es gibt. Kann man das so sagen?
Das kann man sagen,
In Kanada weltberühmt.
ja,
Hier
sehr
kennt man sie
ja,
wahrscheinlich nicht wirklich.
Tragically Hip. Und war das deine Vermutung?
Nein,
Nein?
ich habe noch
Okay.
gedacht, dass das auch kommen könnte, aber nein, ich
Ja.
habe eine andere Vermutung.
Bare Naked Ladies.
Okay.
Ich meine die Band,
Ja.
natürlich.
Kann jeder selber übersetzen, ja?
Ja, genau. Ja, Rush ist ein Klassik-Band aus
Ist
Kanada.
das die berühmteste vielleicht
Ich
sogar?
würd sagen, ja.
Ja. Okay,
Ja.
die These von Conor und mir wackelt langsam, weil du hast immer noch nicht genannt, das, was wir vermutet haben.
Nickelback?
Na,
Ja,
genau.
Nickelback, ja.
Ich habe hier extra, das können wir auch noch ganz kurz einspielen. Nickelback hat natürlich, das ist jetzt wirklich für Hockey-Nerds, einen Hockey-Bezug. Kennst du natürlich.
Natürlich,
Von wem ist das Lied? Jetzt machen wir noch einen Quiz, was das ist ja nicht von Nickelback.
Nee, das ist, Mann, ich bin jetzt, jetzt bin ich unter Druck.
Engländer.
Elton John,
Richtig.
ja.
Und das war ja, ich weiß nicht, ob es immer, ich glaube, es ist nicht mehr, aber es war ja jahrelang die Titelmelodie von Hockey Night in Canada,
Ja,
als auch Don Cherry und sein Hund über
genau,
Bildschirm geflimmert sind.
ja.
Also.
Und wir spielen sogar in unser Büro mit dem Staff, weil
Ja.
ich kontrolliere die Musik natürlich da
Okay.
drinnen. Und das ist eine von meinen Aufgaben. Und ich frage immer, wer ist das? Wer singt das? Und die Einzige, der annähernd so ein paar Fragen antworten kann, ist Kimo. Der
Okay.
Rest sind wirklich weg vom Fenster. Die sind, ja, sehr weit hinten.
Ich habe mir die Frage auch gestellt, habe meine CD- und Schallplattensammlung auch ein bisschen durchforstet. Was habe ich an kanadischen Bands?
Und?
Ich mache jetzt ganz kurz noch ein kurzes Quiz mit dir. Jetzt nehme ich wunder, ob du die
Okay.
erkennst.
Okay.
Ich habe nur drei Sachen, ganz kurz können wir die einspielen.
Und die kommen aus Kanada, sagst du. Oh,
Kennst du das Lied?
ich mag diesen Lied sehr gern, aber ich bin wirklich überfragt.
Billy Talent.
Okay, no. Ja, aber
Kam
das
noch
ist
zurück.
wirklich eine Klassiker. Ich bin kein Connoisseur.
Kennst du das Lied?
Nee.
Okay, dann brechen wir gleich ab. Das Lied ist bekannt von Peter Gabriel, der hat es gecovert, aber das ist Arcade Fire.
Okay.
Habe ich nicht gewusst, dass das Kanadier sind.
Wusste ich auch nicht.
Und jetzt noch ganz kurz die erste kanadische Band, die ich gekannt habe. Vor 30 Jahren her. Hier kennt man dann mehr den Sänger solo, aber das ist seine Band, der ist der Hit. Vielleicht kennst du das.
Okay.
Bin 93, glaube ich, war es. Sagt dir nichts.
Nee.
David Usher, der Sänger. Ist das ein Begriff?
Nee.
Die Band ist Moist. Okay. Das Lied heißt Push. Okay.
Okay. So, das ist, ich glaube, ein bisschen aus meiner, ich würde nicht sagen Genre, eher meine, ich bin alt, ne?
So, was bist du, 70er-Jahrgang, oder?
Die 70er-Jahrgang.
Da warst du 23, das würde gerade passen.
Ich war dann schon in Europa. Ja. Und dann ist man aus der Szene ein bisschen, aber so Harlequin zum Beispiel, Loverboy, es sind so viele verschiedene alte Bands und ich höre das gerne. Die Jungs im Büro, die dürfen entweder entscheiden Country Music oder meine Classic kanadische Sender. Und das ist Classic Rock Music. Ich glaube, die müssen 70% kanadische Bands spielen in dieser Sender. Aber ich habe von diesen nie gehört. So ich bin leider
50% hast du gekannt. Also immer. Und vielleicht habe ich eine scheiß Auswahl gemacht.
Wow, hat mich erwischt, sag mal so.
Woher kommt denn diese Liebe zur Rockmusik?
Boah, ich glaube, ich nutze Musik in verschiedenen Situationen, wenn ich alleine bin oder ich räume die Wohnung ab oder ich bin in der Dusche, habe ich immer Country oder Rockmusik oder das gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Es erzählt eine Geschichte oder ist meine, das ist wo ich, das ist so wie ein Buch für viele Leute, die wollen aus der Realität raus und ich nutze Musik und da manchmal laut singen, manchmal nicht so. Es kommt darauf an, wer da ist.
Bist du ein Duschensänger?
Nee, ich bin eher so, ich höre zu, aber wenn ich die Leute gut kenne und die mich nicht auslachen, dann kann ich loslegen.
Ich weiß noch, als wir unser allererstes Interview hatten vor ein paar Jahren, hast du ziemlich früh schon Pink Floyd Reference gebracht. Das fand ich noch cool. Das ist jetzt nicht vielleicht klassische Rockmusik, aber... Nee. Ich fand es noch cool, weil das ist irgendwie besser als die oft verwendete "Ich höre alles, was am Radio kommt", Aussage, was dann oft gesagt wird. Aber du kamst mit Pink Floyd.
Ja, das ist auch, okay, das ist ein Beispiel, wo ich in diesem Moment mich fühle. Ja. Und ich nutze in diesem Lied, diesen Satz.
Comfortably numb.
Comfortably numb. Und ich habe das auch benutzt, wir waren in einer Phase, wo es wir waren auf der Kippe, ne? So für entweder wir spielen in diese Down Round oder gegen Ajoa oder wir kommen ein bisschen höher und spielen vielleicht sogar Pre-Playoffs. Mhm. Und ich war mit dem Tim Berchel immer unterwegs.
Goalie-Trainer,
ja. Genau. Und mein Winger. Der war ab und zu mal nervös und was passiert und das und wenn wir da verlieren oder da gewinnen und die gewinnen und so. Ich sag, hey, just chill, man. It's comfortably numb, you know? Und dann wir haben anderen Lieder gesungen, so wie whatever will be, the future's not ours to see. Ja. Ich hab schon wieder gesungen. Aber das ist, ich nutze Musik, um Situationen zu beschreiben und nachzudenken.
Was ziemlich speziell ist, Klotens neuer Trainer wird Jerry Fleming sein. Also nicht, das ist sehr speziell, aber du hast beim ERC aktiv mitgeholfen, deinen eigenen Nachfolger zu finden. Das ist vielleicht einmalig, also ich könnte jetzt kein zweites Beispiel nennen. Wie war dieser Prozess? Du weißt... Und wir müssen ja sagen, ihr kanntet euch ja nicht näher vorher, oder?
Nein.
Also du hast nicht einfach irgendeinen Best Buddy kurz
installiert. Nein. Larry Mitchell kannte ihn auch nicht. Ja, ich GM, kannte ihn auch nicht, genau, GM. Ja, wir haben mal ganz schon viele Namen gehabt. Und dann kommt es auf einen kleineren Kreis oder und ich muss sagen, wir hatten eine sehr ähnliche Meinung für dieses Profil, was es sein sollte für einen Coach. Ja, das war uns auch egal, ob Finne, Kanadier, Amerikaner. Es war nur, wer passt vom Typ herein. Und ich habe die Jungs auch gesagt, die Spielern gesagt, dass ich würde mithelfen. Das ist nicht meine Entscheidung. Es ist Larry Mitchell seine Entscheidung, aber ich würde ihm meine Meinung dazu geben. Und ja, der kann das nutzen oder auch nicht. Ne? Das ist sein Job. Aber ich war wirklich von meinem Gespräch, ich hatte ein paar Gespräche gehabt mit Jerry und mit anderen Kandidaten. Und ich war begeistert von ihm als Mensch erst. Und dann, ich habe ein bisschen rumtelefoniert, weil wir haben Mutual Friends in North America. Meine Kumpels haben mit dem gearbeitet, in Edmontons Farmteam. Und die haben gesagt, das ist ein guter Trainer. Das sehr, sehr gute Arbeit gemacht und ein guter Mensch. Und ich finde, diese menschliche Seite ist brutal wichtig heutzutage. Und so, das ging für mich an erster Stelle, dass die Jungs eben respektieren würde und dass die Jungs können weiter ihren Weg machen und ja nicht den ganzen Tag angeschrien werden oder ich wollte mit einem gutes Gewissen sagen, okay, ich hatte damit zu tun gehabt und Gott sei Dank, Larry Mitchell hat die gleiche Meinung gehabt und dann hat es geklappt. Aber da waren schon ein paar gute, sehr gute Kandidaten. Aber und ich muss auch sagen, es ist auch speziell, dass ich überhaupt noch da bin. Das ist eine komische Situation, glaube ich, für den nächsten Trainer, der kommt. Ich möchte mich aber nicht reinmischen, eishockey-technisch, wenn er Fragen hat oder mich über eine Situation sprechen will. Ich bin immer da für ihn. Ich möchte, dass er Erfolg hat. Und ja, aber sonst möchte ich einfach im Hintergrund stehen und lass ihm arbeiten.
Also du wirst nicht die ganze Zeit im Kloten sein, die Trainings schauen gehen und...
Nein, ich finde es ihm unfair gegenüber. Ich habe genug Aufgaben zu tun und genug Sachen, was ich machen möchte. Und ich brauche immer nicht da sein. Und wie gesagt, der kann mich nutzen, wie er möchte, aber auch nicht.
Hast du auch versucht, umgekehrt die Situation vorzustellen? Wie wäre es, du bist Trainer und dann ist der Vorgänger da und er kommt die ganze Zeit sagen, ja, ich würde das jetzt anders machen. Das könntest du ja auch nicht.
Nee, das würde ich nicht merken.
Ja.
Und ich merkte, dass er mich sieht als keine, ich merkte nur, dass er Erfolg hat. Und ich würde alles tun. Und wenn das heißt, dass ich wegbleiben muss von der Halle weg, perfekt, mag ich das. Aber vielleicht kann ich andere Wege helfen. Ich kann vielleicht Larry Mitchell helfen in bestimmten Aufgaben. Oder ja, ich kann da für die Sponsoren sein. Oder wir haben ein paar gute Ideen, aber ich möchte nur gleichzeitig aus dem Weg sein und helfen.
Natürlich werden von außen auch die Stimmen kommen, falls es mit ihm nicht läuft. Ja, kommt jetzt Jeff wieder.
Nein,
Das ist ausgeschlossen.
das ist ausgeschlossen. Und was Jerry auch mitnehmen kann, ist, er hat gute Leute bei ihm an seiner Seite. Sehr loyal, hart arbeitend, viel Ahnung, ja, super Typen. Und die können auch sehr viel machen, die können auch viel arbeiten. Und
Also die Assistenten, er
genau,
behält die gleiche Crew wie du.
Saku,
Ja.
genau, das gleiche Crew bleibt.
Ja.
Und er hat gute Leute an seiner Seite und darum kann ich sagen, hey, alles gut, hey, mach dein Ding und du hast Helfer da, die wissen Bescheid. So, mit einem gutes Gewissen kann ich sagen, Servus.
In Bern sorgt das gerade für Diskussionen, weil Andrew Abbott gesagt hat, er würde auch gerne mit den Assistenten weiterfahren und der neue Coach, der übernimmt die halt. Und ja, das gibt's doch nicht. Der Coach muss doch seine eigenen Assistenten mitnehmen. Aber eigentlich, ihr macht das so. Davos macht das so. Josh Holden übernimmt die Assistenten vorher. Also wir haben mindestens schon drei Beispiele. Antti Törmanen macht das in Biel schon länger, der hat ja keinen Assistenten mitgenommen. Also das, ja, das kann auch funktionieren.
Es kann auch funktionieren. Ich habe beides gehabt. Ich habe gehabt, wo die gesagt haben, du kannst deine Assistenzcoach aussuchen, was ich auch gut finde. Ich habe es auch gehabt, wo die gesagt haben, zum Beispiel bei den Eisbären. Ja. Mir wurde gesagt, die arbeiten nicht für dich, die arbeiten für die Eisbären. Und das heißt, wenn du nicht mehr da bist, vielleicht sind sie noch da. Und so, ich verstehe beide Seiten. Und da waren auch Coaches, wir haben Interviews gehabt, wo die gesagt haben, ich möchte meinen eigenen Assistenzcoach mitbringen. Aber das ist auch, ich finde, Vor- und Nachteile zu beide. Von Clubseite, wenn du sagst, okay, bring deine Kumpel oder deine Assistenzcoach, wenn du fliegst, wenn du gefeuert wirst, er muss auch gehen. Ne? Und dann musst du den ganzen Staff neu finden. Und ich finde, wenn es ist nicht nur teuer, das ist, ich finde, wenn die Assistenz arbeiten für den Club und die sind da und die werden auch da sein, der Head Coach kommt und geht, das ist auch eine gute Philosophie. Aber es heißt nicht, dass es falsch ist oder ob das richtig ist. Es ist je nach Club. Ich meine, Assistenz heutzutage, das ist komplex, was sie machen. Die sind vielleicht sogar involviert, so wie unser, in den Nachwuchs, in der Sportschule. So, es ist nicht so, dass jeder, der rüberkommt, sagt, ich mag auch mit dem ganzen Nachwuchs und helfe da in der Sportschule. Und so, ich finde, ich sehe beide Seiten sehr gut.
Es gab noch eine lustige Schlagzeile, als Jerry Flemings Name offiziell wurde. Ja, Kloten holt einfach den Jeff Tomlinson aus Deutschland, weil er hat ja auch mit dem Aufsteiger die Pre-Playoffs erreicht. Aber ich denke, das ist jetzt einfach Zufall, oder? Hat das
das war schon in Larry seinem Kopf, als er diese Entscheidung getroffen hat, weil was er gemacht hat mit Frankfurt war sehr, sehr gute Arbeit am Ende. Die sind auch in Aufstiegsmannschaft, sind auch in den Pre-Playoff gekommen und niemand hat das erwartet. So, man kann die Situation auch vergleichen. Und er weiß, wie es ist, mit, ich sag mal so, einer kleineren Budget zu arbeiten. Eine Budget-Situation spielt eine Rolle. Kann er in einer, ich sag mal, Tabellenhälfte, untere Hälfte arbeiten? Das kann auch nicht jeder.
Also ja. Mit Außenseiterrolle umgehen.
Ja, kann. Genau. Also viele Coaches sagen, nein, möchte ich nicht. Ich möchte Big Budget, möchte Chance haben, um eine Meisterschaft zu kämpfen. Und wenn nicht, dann das ist nicht meins. Wir können mit der Situation gar nicht umgehen. So.
Du hast ihm ein schönes Erbe hinterlassen. Er wird an dem gemessen. Kloten, Pre-Playoffs.
Ja, ja. Ja, nein. Ey, das wollte ich, ne? So, ich wollte. Wir wollten Erfolg haben, oder? Und genau. Diese Happy Ending. Aber ja, wie gesagt, der kriegt's schon hin.
Etwas Schönes sicher für dich. Du wirst häufiger jetzt in Düsseldorf sein bei deiner Ehefrau Andrea und der Tochter Olivia. Ja, ist es 4 oder 5?
Sie ist 5. Olivia ist 5. Okay. Ja.
Also für sie ist es wahrscheinlich noch was kleineres, dass da Daddy nicht mehr Hockey-Coach ist. Hat sie das überhaupt?
Nein.
Je miterlebt aktiv? Sie war ja nie in der Schweiz längere Zeit. Oder?
Doch, sie waren, ja, so letztes Jahr war häufiger als dieses Jahr. Ja.
Aber verbindet sie, Jeff ist Hockey-Coach oder?
Ja, schon. Das war lustig, weil wir haben letztens Hercules geschaut. Zusammen. Wir waren auf dem Sofa gucken. Und Hercules hat seine Papa Zeus gesagt, hey, guck mal, ich bin jetzt famous, ich bin sehr bekannt hier auf der Erde, guck mal, die schreiben über mich und so. Und dann meine Tochter dreht sich zu mir und sagte, Papa, du bist nur bekannt in die Eishalle.
Danke.
Ich habe gedacht, wow, dieser Zusammenhang, dass sie denkt, okay, dass ich bekannt bin in einer Eishalle. Ich sage, ja, nur eine Eishalle. Und sie sagt, ja, nur eine. Aber ich fand das lustig.
Aber das wird auf jeden Fall jetzt dein Leben auch verändern. Häufiger Family Time.
Ja, ich weiß gar nicht, ob dann meine Frau das cool findet, aber schauen wir mal. Das wird sich zeigen. Aber mein Plan ist auch, sehr oft hier zu sein.
Ja.
So oft wie möglich. Und ich habe viel vor. Ich habe viele Projekte vor hier und viele Sachen, die ich machen möchte. Und von Clubseite, die werden auch mir so ein paar Aufgaben geben. Aber ich habe auch Sachen, wo ich denke, das ist auch wichtig.
Hat dein Kopf schon akzeptiert, dass du kein Hockey-Coach mehr bist?
Nein.
Zu reden ist ja das eine, aber wirklich,
ja, genau, akzeptieren. Ich glaube, man kann das noch nicht, weil in dieser Phase bin ich sowieso als Coach normalerweise eher weniger zu tun. Das nimmt der Athletiktrainer jetzt die ganze Situation. Und, aber ich sag mal, vor dem Trainingcamp wird das, weil das ist die Zeit, wo man plant. Ja, im Juli, dann fange ich an, so richtig durchzuplanen. Und ich glaube, wenn diese Phase kommt, das wird mich dann treffen. Das wird dann, oh, wow.
Das wird zum ersten Mal sein, weil du hattest ja nie ein Off-Jahr oder so. Du hast immer
nie.
Fertig Spieler, Trainer, jedes Jahr irgendwo.
Ja, ja. Ich hätte immer auf dem Trainingcamp vorbereiten müssen. Und das ist, ja, ich glaube, das wird mich in Juli dann treffen. Aber momentan, ich bin immer noch hier. Wir reden über Eishockey. Ne? So ich kriege meine Eishockey-Time.
Hast du schon darüber nachgedacht? Ich habe übrigens eigentlich nicht richtig am Anfang formuliert. Du hast nicht mit zwei Saisons hintereinander jetzt aufgehört, in denen die Erwartungen entweder erfüllt oder sogar übertroffen wurden, sondern mit drei, weil die letzte Saison mit Rapperswil warst du ja im Halbfinale.
Ja.
Das konnte man auch nicht unbedingt erwarten. Ja. Also du machst einen Abgang mit drei solchen Jahren, du wirst nicht entlassen am Schluss. Es gibt nicht diese berühmte Saison zu viel, die auch große Trainer am Schluss ereilen. Hast du dir das so auch schon mal überlegt?
Ja, weil ich wollte so gehen. Ich wollte nicht rausgejagt werden. Ich wollte nicht rausgepfiffen werden und Servus und geh einfach und mit dem Koffer auf dem Eis hinterher geschmissen, weißt du. es ist schon cool, wenn man gehen kann in so eine Situation. Das hätte auch anders sein können. Wir waren ein paar Punkte vom Zweitletzter und dann hätten wir in diese darf ich Kackrunde sagen, ja, weil das wäre wirklich Kacke für uns gewesen. Und da so ist es wirklich für uns dieses Jahr sehr gut, fast optimal gelaufen. Ja. Optimal wäre, Bären zu schlagen und dann in die nächste Runde zu kommen.
Es hilft aber sicher, denke ich, so aufzuhören. Also das,
ja, es hilft sicher, weil ich verlasse diesen Job mit einem guten Geschmack im Mund. Und es sind so viele entweder Spieler oder Coaches oder Managers, die verlassen diesen Sport und die letzte Erfahrung war eher eine negative Erfahrung. Und ich kann gehen und sagen, hey, das war echt cool, bin froh, ich kann weggehen mit meinem Kopf hoch.
Jeff, herzlichen Dank für das Gespräch. Spaß gemacht.
Sehr gerne, immer wieder gerne.
Ja, das war der 52. Eisbrecher, der Eishockey-Podcast von der Media. Besten Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei. Macht's gut.